Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Mit der Kommunikationswissenschaftlerin und Journalistin Miriam Meckel. Guten Morgen erstmal und herzlich willkommen.
Dankeschön, guten Morgen.
Sie sind Herausgeberin der Wirtschaftswoche, damit in Düsseldorf ansässig. Sie haben eine Professur in der Schweiz für Kommunikationsmanagement. Und Sie schreiben zwischendurch auch noch Bücher, mit anderen Worten. Ihr Tag hat wie viele Stunden?
24, ja. So viel wie für jeden anderen Menschen auch, ja.
Kann man es zeitlich, quantitativ ein bisschen gewichten, wo Sie am meisten Arbeitszeit und Arbeitskraft reinstecken?
Es ist so, dass es eine Menge Synergieeffekte gibt. Ne? Blödes Wort, aber heißt einfach, dass ich mich mit manchen Themen, wie beispielsweise mit dem Thema künstliche Intelligenz, technischer Fortschritt, Digitalisierung, an allen Stellen beschäftige. Und dann ist es so, dass eigentlich das Arbeiten an einem Buch in eine Lehrveranstaltung einzahlt und in einen journalistischen Artikel übergeht und so. Weiß ich nicht, ob ich das in Prozenten sagen kann, okay. Aber das klingt jetzt ein bisschen dramatischer, als es tatsächlich ist. Das fügt sich ganz gut.
Mit anderen Worten, das Inhaltliche ist eigentlich gar nicht das Problem, sondern eher das Logistische, wie man von A nach B, nach C, nach D kommt?
Manchmal ist das tatsächlich das Problem. Also ich reise schon ziemlich viel, weil auch viele Termine einfach natürlich nicht in Düsseldorf sind. Und insofern ein bisschen weniger unterwegs sein wäre manchmal schön.
Das also jetzt beispielsweise von München kommend, dann der Aufzeichnungstermin in Stuttgart. Morgen früh dann die Frage, wie man sinnvollerweise nach Düsseldorf kommt.
Genau. Und die Frage kann man sich ja auch nicht alleine beantworten, sondern da antworten ja einige mit, wie Flugunternehmen oder die Bahn. Und die Antworten sind nicht immer so, wie man sie gerne hätte. Und dann braucht man gern mal ein paar Stunden länger als geplant. Und das ist so das, was ein bisschen nervenaufreibend manchmal ist. Ja. Aber ich habe mir inzwischen eine meditative Reisehaltung angewöhnt und lese dann einfach einen schönen Roman und höre Musik. Und dann ist es eigentlich keine verlorene Zeit, sondern ein verlängerter Weg.
Sie sind jemand, der vor Jahren mal den eigenen Burnout offengelegt hat, in der Öffentlichkeit auch drüber gesprochen hat. Kennen Sie Warnsignale, Alarmsignale aktuell, wenn Sie das Gefühl haben, da könnte wieder was in diese Richtung passieren?
Ja, das kenne ich schon. Und der Unterschied zu früher ist, dass ich das jetzt tatsächlich auch realisiere, dass das ein Warnsignal ist. Also bestimmte Formen von schlecht schlafen sind ein Warnsignal. Unausgewogenheit in der Stimmungslage, sag ich mal, ist ein Warnsignal, wo ich wirklich sehr genau merke, jetzt ist Schluss. Jetzt muss ich sofort die Bremse ziehen. Oder auch, ich habe so einen kleinen roten Punkt unterm Auge dann plötzlich. Und das ist auch ein Signal, wo ich weiß, hier, das ist mein Lämpchen.
Was bedeutet Bremse ziehen?
Also ich brauche schon die Zeit für mich, auch übrigens auch Zeit alleine, wo ich idealerweise bei mir zu Hause in Düsseldorf bin und auch gerne mal ein Wochenende nicht spreche. Das ist nichts, was ich unangenehm finde, sondern etwas, was ich sehr, sehr schön finde. Ich höre dann schon Musik und so. Ich gucke vielleicht auch mal eine Netflix-Serie, aber ich spreche gar nicht, sondern ich verarbeite alles, was so passiert ist über die letzten Tage und Wochen, um das dann auch ablegen zu können.
Ich habe das übrigens auch mal gemacht. Ein Wochenende bewusst nicht gesprochen. Und es war eine schöne Erfahrung. Es war keine schreckliche, es war eine schöne Erfahrung.
Ich habe ausprobiert bei einer Veranstaltung neulich ein Abendessen als Silent Dinner. Ungefähr 40, 50 Personen, die sich auch nicht vorher kannten, nach einem Konferenztag zusammen an einem langen Tisch mit schöner Beleuchtung, Kerzen und Musik, tatsächlich einer Playlist, die wir extra dafür zusammengestellt hatten, und anderthalb Stunden wurde nicht geredet. Anfangs hatten einige große Probleme und nachher haben eigentlich alle gesagt, super Erfahrung.
Und man kommuniziert über Augenkontakt?
Über Augenkontakt, über Gestik. Man dürfte sich auch einen Zettel schreiben, wenn es unbedingt sein muss, hat aber keiner gemacht.
Mein Kopf gehört mir. Das ist erstmal eine Selbstverständlichkeit, aber insofern keine Selbstverständlichkeit, Miriam Meckel, weil es Bestrebungen und Begehrlichkeiten großer Konzerne gibt in unsere Köpfe reinzugucken. In jedem Fall ist es das Thema Ihres aktuellen Buches, nicht nur das Thema, sondern auch der Titel. Was hat Sie an diesem Thema so gereizt?
Also mich hat gereizt zu schauen, was passiert, wenn wir das Gehirn ans Internet anschließen. Und da man bei einem Rückblick auf die letzten Jahrzehnte feststellen kann, dass wir alles Schritt für Schritt ans Internet angeschlossen haben. Unser Telefon, unseren Einkaufszettel, unser Auto, unsere Klimaanlage, unsere Schließanlage zu Hause etc. Ist es ziemlich naheliegend, dass das Gehirn als nächstes kommt. Und ich habe dann sehr viel recherchiert und festgestellt, das passiert tatsächlich Schritt für Schritt. Und es gibt sehr viel Forschung dazu. Aber es gibt natürlich, wie Sie gesagt haben, auch Konzerne, die daran Interesse haben. Weil im Gehirn entstehen sehr spannende Daten, mit denen man sehr viel machen könnte, wenn man sie denn hätte.
Also Facebook arbeitet aktuell woran?
Facebook arbeitet sicherlich an vielen Dingen, aber auch an einem kleinen Gerät, das man sich an den Kopf anlegen kann. So hat es Mark Zuckerberg jedenfalls im letzten Sommer angekündigt, mit dem man dann seine E-Mails oder Textnachrichten ins Smartphone denken kann. Und die Technologie dahinter kann man heute auch ausprobieren, habe ich selber an der Uni Tübingen gemacht. Ich hatte eine Elektrodenhaube auf, wo eben die Hirnsignale interpretiert werden durch einen Algorithmus, der dann die Muster findet, was passiert in meinem Kopf, wenn ich ein A denke oder ein Z denke. Ja. Und wenn man das dann schnell genug macht, dann kann man durch Denken schreiben tatsächlich. Und das sind halt Daten, die da entstehen und mit denen kann man arbeiten.
Wobei die Tübinger Idee erstmal eine andere war. Da hat man nämlich versucht, und das ist ja auch auf eine tolle Art und Weise gelungen, mit sogenannten Locked-in-Patienten, die also vollkommen in sich abgeschlossen waren, zu kommunizieren.
Die medizinischen Fortschritte, die damit verbunden sind, sind natürlich toll. Es gibt auch das BrainGate-Projekt, USA in Kooperation mit anderen wissenschaftlichen Partnern. Die Brown University ist da federführend. Die haben es geschafft, über ein Hirnimplantat querschnittsgelähmte oder Locked-in-Patientinnen und Patienten an einen Computer anzuschließen. Und die können sozusagen dann einen Roboterarm durch Denken bewegen und damit eine Cola-Dose zum Mund führen, ja, um einen Schluck zu trinken oder ein Stück Schokolade greifen und essen. Und das ist natürlich Wahnsinn, was da passiert und was man da durch den medizinischen oder auch den technologischen Fortschritt den Menschen an auch ein Stück Lebensqualität zurückgeben kann.
Also tolle Geschichte und große Erleichterung und Hilfe für die gerade von Ihnen beschriebenen Menschen. Was ist aber mit den Menschen, die keine Behinderung haben, wo man auch die Möglichkeit sieht, in deren Köpfe reinzugehen?
Noch ist es ja so, dass wir zum Glück darüber selbst entscheiden können, ob jemand in unsere Köpfe reingeht. Und ich fände es auch gut, wenn das so bliebe, weil tatsächlich im Gehirn ja alles sitzt, was den Menschen die individuelle Persönlichkeit, auch unsere Freiheit zu denken, was wir wollen und es dann mit Handeln idealerweise abzustimmen, ausmacht. Aber es gibt natürlich eine Kommerzialisierungstendenz bei all diesen technologischen Entwicklungen. Und das heißt, wenn Facebook so ein Gerät produziert oder auch andere solche Geräte produzieren, kann man damit einen Markt bespielen. Denn wenn wir uns mal vorstellen, man könnte auf dem Sofa liegen mit einem Glas Rotwein in der Hand und könnte seine E-Mails schnurstracks ins Laptop reindenken und müsste dafür keine Taste mehr drücken und nichts mehr tun, gebe ich zu, ich wäre anfällig dafür, das auszuprobieren.
Ich fände es beängstigend.
Alles, was im Bereich der neuen Technologien der künstlichen Intelligenz passiert, muss mit Daten laufen. Und wenn wir diese Daten in Europa zum Beispiel nicht benutzen, weil wir sie alle schützen wollen, dann sind wir in Kürze abgehängt. Das heißt, wir müssen uns was anderes ausdenken, um eine Form von Privatheit zu gewährleisten, ohne dass die Daten abgekapselt sind.
Sie haben als Recherche für Ihr Buch ein paar Selbstversuche unternommen. Fangen wir an mit dem Strom. Wie viel Volt haben Sie durch Ihren Kopf jagen lassen?
Oh, das ist ein sehr geringschwelliger Strom. Das nennt man transkranielle Magnetstimulation. Klingt kompliziert, heißt aber einfach, dass sozusagen bestimmte elektrische Wellen über Magnetismus erzeugt werden, indem ich zwei Elektroden am Kopf habe, eine vorne, eine hinten. Ja. Dazwischen entsteht dann natürlich eben eine Interaktion sozusagen und ich kann über eine App steuern, dass ich mir über diese Elektroden Strom aufs Gehirn schicke, um damit je nach ausgewähltem Programm mich zu aktivieren, konzentrierter, wacher zu werden oder auch mich zu entspannen, mich auf Schlafengehen vorzubereiten.
Beides hat funktioniert, die Entspannungsnummer und die Wachmachnummer?
Ich habe tatsächlich die Wachmachnummer ausprobiert, weil ich war schon ziemlich müde. Ich war nämlich gejetlaggt von dem Flug nach Boston, wo ich das ausprobiert habe und habe dann auch von 0 auf 100 alle verschiedenen Zwischenstufen der Stromzufuhr probiert, die man in so einem Schieberegler in der App halt einstellen konnte. Und muss schon zugeben, so ab 70% war es eher unangenehm. Man fühlt das also dann tatsächlich auch am Kopf, dass da was passiert. Und ich hatte vor allen Dingen im Nachgang zu dem Experiment, das ich nach den Regeln, die mir erklärt haben, gemacht habe, keine so schönen Erfahrungen, weil mir ist richtig schlecht geworden davon. Und ich habe wirklich 36 Stunden nichts essen können, ich habe nicht schlafen können. Und das, was ich vorher gegessen hatte, hat auch keine Freundschaft mit mir geschlossen.
Okay.
Also das war ein Beleg dafür, und das hat mich dann tatsächlich auch beeindruckt, wie sensibel das Gehirn doch eigentlich ist und dass man da nicht einfach dran rumfuhrwerken kann und das nicht wie eine Maschine an und aus oder aktiv und entspannt schalten kann.
Ja, manche Menschen, um sich zu aktivieren, um dynamisch zu werden, schlucken Ritalin. Haben Sie das auch ausprobiert?
Das habe ich auch ausprobiert. Dynamisch wird man davon nicht. Man wird zwangsneurotisch, so würde ich das beschreiben. Also bei mir gab es jedenfalls diese Ansätze. Das heißt, man kann sich unfassbar konzentrieren auf Perfektion hin, Dinge zu Ende machen, über 8 Stunden an irgendwas dranbleiben, Keller aufräumen, Dinge sortieren, Präsentationen machen, das geht alles super. Was nicht geht, ist Kreativität. Also Texte, die ich geschrieben habe unter Einfluss von Ritalin, waren grauenhaft.
Das klingt so, wie manche die Wirkung von Kokain beschreiben, dass sie größenwahnsinnige Fantasien haben, aber wenn sie sich dann in nüchternen und klaren Zustand das angucken, was sie geschrieben haben, ist es eigentlich nur Müll.
Genau so ist es. Nicht, dass ich davon Ahnung hätte, aber habe ich mir angelesen.
Gut, also mit anderen Worten, das war eine Erfahrung, die ganz gut war, aber die muss man nicht wiederholen.
Na, sie war vor allen Dingen interessant. Mir geht es ja gar nicht darum, dass ich sozusagen unbedingt die Effekte erleben will, sondern mir geht es darum, dass ich nicht nur theoretisch über was schreiben will, was uns alle betrifft, weil jeder hat ein Gehirn im Kopf und das ist sozusagen unser Antriebsmotor in vielerlei Hinsicht. Und wie man den beeinflusst und ob das sinnvoll ist, das zu tun und wie sich das anfühlt, das wollte ich halt einfach gerne selber wissen.
Ihr spannendstes Experiment, für mich jedenfalls, war die Nummer 24 Stunden allein in welchem Keller verbracht?
Das war ein Keller der Fachhochschule Winterthur in der Schweiz.
Aha.
Und in diesem Keller war sowas wie ein akustischer Reinraum. Also das war eine geräuschisolierte Dunkelkammer eigentlich, wo üblicherweise Geräte, neue Technologien getestet werden unter besonderen Bedingungen. Und ich hatte danach gesucht, weil es solche Räume früher gab. Das nannte man früher Deprivationsräume. Die wurden auch zum Teil in der Psychotherapie eingesetzt. Und heute gibt es das eigentlich nicht mehr. Und die hatten halt einen.
Aha.
Und ich habe gesagt, ich würde da gerne reingehen, würde das gerne ausprobieren, was passiert, wenn ich 24 Stunden alle Reize sozusagen meinem Gehirn entziehe. Und dann haben wir uns geeinigt und dann habe ich das probiert.
Was ist passiert in den ersten Stunden?
Oh, viel. In den ersten Stunden ging es noch. Ich habe erstmal gedacht, ich werde wahnsinnig müde und mein Gott, ist das vielleicht langweilig jetzt hier. Und das hat nicht lange gehalten, sondern ich habe dann eigentlich sowas wie einen Roadtrip der Sinne erlebt, ohne äußere Einflüsse, aber aus dem Gehirn selber entstanden. Das heißt, wenn man dem Gehirn Reize entzieht, die es ja sonst permanent alltäglich bekommt, wenn wir im Leben unterwegs sind, dann führt das zu Verunsicherung und dann generiert das Gehirn diese Reize aus sich selbst heraus. Also Musik, Musikschleifen, Videos. Ich habe Fahrstühle an der Wand rauf und runter fahren sehen, Lichter, Leute durch den Raum gehen. Ich habe Dinge gehört, die nicht da waren. Plötzlich dachte ich, ich sitze in einem Bergwerk, da fährt eine Straßenbahn über mir. Also Sachen, nichts von dem gab's. Und das ist schon ein bisschen beängstigend.
Das
irgendwann
klingt ja nach einem ganz üblen LSD-Trip.
So übel war, also ich habe auch mal Angst gehabt, aber so übel war es eigentlich nicht, weil ich habe mich ja darauf vorbereitet. Mir war schon klar, dass sowas passieren kann. Ich war dann trotzdem überwältigt, wie stark diese Erscheinungen und diese Momente sind und auch ehrlich gesagt, wie erschöpfend das war. Also nach den 24 Stunden war ich komplett durch den Wind.
Haben Sie zwischenzeitlich auch mal geschlafen?
Nee.
Innerhalb? Nicht?
Nee,
okay.
Konnte ich nicht.
Hatten Sie Angst?
Ich hatte auch mal Angst, phasenweise. Ich habe gedacht, da kommt jemand. Das beschreibe ich auch im Buch. Ich habe wirklich gehört, dass jemand sich an der Tür zu schaffen macht und dachte, da kommt jemand. Und habe richtig Angst gehabt und bin dann irgendwann wirklich hysterisch auf diese Tür zugekrabbelt durch dieses Dunkle, weil man sieht ja wirklich nichts, man sieht die Hand vor Augen nicht, um zu gucken, stimmt das jetzt, um irgendwie wieder mich einzukriegen. Und natürlich war da niemand. Aber das waren so Momente, die waren hart.
Hatten Sie Angst, verrückt zu werden zu einem bestimmten Zeitpunkt?
Nee, hatte ich eigentlich nicht. Also ich habe schon gedacht, ui, das ist jetzt ein bisschen heftiger, als ich das erwartet habe. Aber da hatte ich doch immer vertrauen, dass das in dem Moment, wo ich dann auch wieder rausgehe und ins normale, beleuchtete Leben zurückkomme, dass das dann wieder gut wird.
Gut. Und im normalen, beleuchteten Leben haben Sie irgendwann die Recherche abgeschlossen, haben das Buch geschrieben und sind für die Zukunft zu welcher Erkenntnis gekommen?
Ich glaube, es ist ein Unterschied, ob man über das Gehirn redet oder ob wir über Fitness-Tracker reden oder darüber, dass Daten auch jetzt schon im Internet benutzt werden. Weil wir entscheiden an dieser Stelle tatsächlich darüber, wie viel Freiheit wir uns selber als Individuen in Zukunft noch zugestehen. Und ich glaube, ganz einfach gesagt, Denken hilft. Dafür haben wir unser Gehirn. Und darüber nachzudenken, was wir zulassen wollen und wie wir es ausgestalten wollen, auf dem Weg dahin, das Gehirn ans Internet anzuschließen, das wäre gut, wenn wir es jetzt tun würden und nicht alle Fakten erstmal entstehen lassen, um dann zu sagen, huch, was ist denn jetzt los?
Sie waren Regierungssprecherin in Nordrhein-Westfalen und auch Staatssekretärin in den Nullerjahren. Sie haben zwei Ministerpräsidenten damals erlebt.
Eine Legislaturperiode, zwei Ministerpräsidenten.
Clement und Steinbrück.
Genau.
Haben Sie zu denen noch Kontakt?
Ein bisschen Kontakt habe ich noch, aber das nutzt sich natürlich immer so etwas ab, weil einfach so viele andere Dinge passieren, dass man sich dann auch so oft nicht mehr über den Weg läuft.
Das waren die schönen, einfachen Zeiten in der deutschen Politik, als es zwei große Parteien gab und alles sich wunderbar sortiert hat. Und heute?
Na, ganz so schön waren die auch schon nicht, weil das waren die Anfänge tatsächlich der Schröderschen Sozialreform, der Agenda 2010. Und ich erinnere mich daran, dass das schon diese Regierung, diese Bundesregierung damals, die Rot-Grüne, ja echt aus den Schuhen geworfen hat, als plötzlich die Arbeitslosenstatistiken sich veränderten und als die ganze Diskussion um die Frage, wie kann die SPD gerade sowas tun, losging. Also ganz einfach war es auch nicht, aber die Zuordnung, wie Sie gerade beschrieben haben, war natürlich klar. Es gab zwei Volksparteien, zwei große, und daran war auch nicht zu rütteln.
Sie waren sehr nah dran an diesen damaligen Spitzenleuten. Wie würden Sie den Stress beschreiben, den die damals gehabt haben?
Enorm hoch.
Ja.
Enorm hoch, ja. Also deshalb, ich mag wirklich nicht diese Politikerbäscherei, die wir ja ganz oft in Deutschland betreiben, weil die Jobs sind vergleichsweise schlecht bezahlt, wenn man mit der Wirtschaft zum Beispiel das vergleicht. Und sie sind unfassbar stressig und man hat eigentlich keine Selbstbestimmung über das Leben mehr, sondern ist auf eine Art Sklave eines fremdgefüllten Terminkalenders und vor allen Dingen von vielen Dingen, die man gar nicht selber bestimmt, ja, wie öffentliche Meinung und diese Dinge. Natürlich kann man da was für tun, aber viele Dinge passieren eben auch heute mehr noch als damals so dynamisch und so schnell und so unbeeinflussbar, dass man hin und her getrieben wird. Das ist nicht beneidenswert.
Dazu kommt noch, alle 4-5 Jahre muss man sich neu bewerben in Wahlen, und wenn es blöd läuft, hat man den Job, den man gehabt hat und den man gerne gemacht hat, dann nicht mehr. Und zum Zweiten, man läuft Gefahr, jeden Tag in der Zeitung zu lesen, dass man seinen Job nicht gut macht, dass man ein Versager ist, dass man einer von gestern ist, der aussortiert gehört.
Da muss man sich eine gewisse Form von Wurstigkeit zulegen, um das durchzuhalten. Und ich glaube tatsächlich auch, dass wir inzwischen bemerken, die Probleme, die zu lösen sind, sind viel langfristiger und bedürfen einer viel langfristigeren Bearbeitung als diese Abfolge von Legislaturperioden mit der ja nach der Hälfte beginnenden Konzentration auf den nächsten Wahlkampf und nicht mehr auf die politischen Geschäfte und Inhalte. Das funktioniert so nicht mehr. Also ob man jetzt über Klimawandel, über Nachhaltigkeit redet, ob man über Digitalisierungsentwicklungen redet, ob man über die Frage Rückdrehung der Globalisierung, internationale Beziehungen redet. Und wenn dann immer sozusagen in diesem Rhythmus wieder das Ganze sich nach innen richtet, gewinne ich jetzt die nächste Wahl oder gewinne ich sie nicht, passiert dann lange nichts. Wir erleben jetzt seit letztem Herbst, dass nichts passiert in Deutschland, weil die Regierung sich erst nicht gebildet hat, dann sich entschieden hat, sich nur mit sich selbst zu streiten. Das ist natürlich, ehrlich gesagt, Mist, um es auf den Punkt zu bringen, gemessen an dem, was eigentlich zu tun wäre.
Was würden Sie, wenn Sie es könnten, verändern?
Vielleicht müsste man darüber nachdenken, Legislaturperioden zu verlängern tatsächlich, um einfach einen Spielraum zu gewinnen. Vielleicht müsste man auch über die Begrenzung von Amtsdauer nachdenken. Wenn ich in die USA gucke und mir überlege, was beispielsweise Barack Obama im zweiten Term gemacht hat, da war er jeweils deutlich entscheidungsfreudiger, weil einfach die Befreiung von der bevorstehenden Wiederwahl da war. Und das macht schon einen Unterschied.
Um es nochmal zu sagen, in den Nullerjahren Staatssekretärin und Regierungssprecherin, davor in Nordrhein-Westfalen. Wenn wir über Spitzenpolitiker sprechen. Auch jetzt aktuell sollten wir die Anmerkung machen, wir zeichnen diese Sendung auf. Wir sitzen zusammen am 18. Oktober, also eine gute Woche vor der Hessenwahl, und wissen nicht, was bis dahin noch passiert. Horst Seehofer, wagen Sie zu beschreiben, was in diesem Mann aktuell vorgeht? Kann der alles ausblenden? Hat der eine Form von Realitätsverweigerung?
Da zeigt sich jemand, der inzwischen wie so zu so einem Rumpelstilzchen der deutschen Politik geworden ist. Und das war ja sozusagen Scheitern mit Ansage, ja, und mit sorgfältiger Vorbereitung. Auch mit der Sprache und mit dem mangelnden Respekt voreinander so auseinandersetzen. Ich glaube, dass man zu Recht sagen kann, das möchte ich nicht. Und ich kann das für mich sagen. Ich finde das kein gutes Vorbild und ich finde es kein gutes Beispiel. Und ich finde es vor allem mal extrem schade, weil es echt genug Dinge gäbe, die gerade gemacht werden müssten.
Was Sie gerade gesagt haben, ist das ein Plädoyer dafür, diese große Koalition eher früher als später zu beenden?
Ich glaube, dass die nicht überleben wird, diese Legislaturperiode. Und ich glaube, wenn man heute sich anschaut, rückblickend die Diskussion in der SPD darüber, GroKo nochmal ja oder nein, muss man das noch ein bisschen anders beurteilen, weil der SPD hat die GroKo jedenfalls wirklich nicht geholfen. Die SPD hilft sich auch selber nicht, das muss man auch dazu sagen. Auch die Partei schafft es, sich so selbst zu zerstören, dass das erschreckend vorbildlich ist. Aber diese große Koalition ist einfach jetzt an ihr Ende gekommen.
Ist die Aneinanderreihung einer großen Koalition an die nächste schlussendlich demokratiegefährdend?
Ich glaube, die Demokratie ist Gott sei Dank doch relativ robust. Da bin ich hoffnungsfroh und dafür gibt es auch Anzeichen. Aber ich glaube einfach, dass eine Demokratie davon lebt, dass es wirklich unterschiedliche Positionierungen gibt bei den einzelnen Parteien. Und wenn man sich anguckt, was im Moment passiert, dann sehen wir ja, dass sich das frühere Konträrspektrum rechts-links eigentlich als irrelevant inzwischen zeigt und dass wir eigentlich zwei Themen haben, an denen sich die Positionierung entlanghangelt. Das eine ist für oder gegen Flüchtlinge und das andere ist für oder gegen Europa. Und ich glaube, was wir an der Bayernwahl haben sehen können, ist, dass die Grünen das relativ vorbildlich gemacht haben, was immer man von deren politischen Ideen hält. Aber sie haben es vorbildlich gemacht, sich klar zu positionieren. Wenn man sich anguckt, wie die SPD den Bundestagswahlkampf vergeigt hat mit einem Kandidaten, der für Europa steht wie niemand sonst, Martin Schulz, und es nicht zum Thema macht. Man staunt einfach nur noch und fragt sich, wer sitzt da eigentlich und denkt mal über die politische Situation und die eigenen Strategien nach.
Als jemand, der dieser Partei durchaus auch nahesteht, der SPD, tut Ihnen das eigentlich weh? Dieser Niedergang, diesen Niedergang mit ansehen zu müssen?
Also ich bin nie Parteimitglied gewesen, um das einmal klarzustellen. Ich stehe aber jeder Partei, die für demokratische Interessen kämpft und einen zusätzlichen Aspekt in das politische Meinungsspektrum reinbringt, stehe ich positiv gegenüber, ja, demokratisch orientierte Aspekte reinbringt. Und ja, mir tut das weh, weil, ich meine, die SPD ist eine echte Traditionspartei, ja. Und ich glaube, man muss sich mit dem Gedanken auseinandersetzen, dass wir erleben werden, dass diese Partei tatsächlich am Ende angekommen ist. Das hätte ich vor einigen Jahren nicht gedacht, dass man so eine Situation mal tatsächlich vergegenwärtigt.
Miriam Meckel, Professor bzw. Professorin deshalb, weil sie eine Professur in der Schweiz haben für Kommunikationsmanagement. Darüber hinaus eine Herausgeberin der Wirtschaftswoche in Düsseldorf. Davor waren Sie Chefredakteurin. Warum hat es diesen Wechsel gegeben von der Chefredaktion in die Herausgeberrolle?
Den Wechsel hat es gegeben, weil die 3 Jahre als Chefredakteurin spannend waren, aber auch ordentlich anstrengend. Und weil ich gerne mich stärker mit den strategischen Themen auseinandersetzen wollte, was man nicht kann, wenn man wirklich jeden Tag in der Redaktion das operative Geschäft machen muss.
Das heißt, der Arbeitsaufwand ist etwas geringer geworden jetzt mit dieser neuen Rolle?
Er ist vor allem flexibler geworden. Das heißt, ich bin in der Lage, wirklich auch intensive Gespräche zu führen über neue Ideen, neue Produkte. Wir haben ja gerade eins gestartet mit dem Magazin ADA, unserer Plattform für das digitale Leben und die Wirtschaft der Zukunft. Sowas kann man nicht machen im operativen Job.
Ein Multimedia-Magazin?
Das ist ein Magazin über technologische Entwicklung, über Digitalisierung, was das mit unserem Leben macht, welche wirtschaftlichen Möglichkeiten Möglichkeiten ist daraus, sich daraus ergeben, wie unsere Gesellschaft sich verändert. Und das kommt vierteljährlich und wird diese Themen sehr intensiv aufgreifen.
In welcher Form? Als Zeitschrift?
Als Zeitschrift, als Podcast-Serie, als Brief aus der Zukunft, der jeden Sonntagnachmittag in der E-Mail-Inbox landet, wenn man das möchte. Also ein ganzes Potpourri von Angeboten haben wir da jetzt entwickelt.
Was erwarten Sie sich?
Wir haben eigentlich eine Mission dahinter und die lautet: Wir haben in Deutschland die besten Voraussetzungen, um wirklich was zu machen aus dieser nächsten Welle von technologischem Fortschritt. Wir haben eine tolle Industrie und die Digitalisierung dieser Industrie kann klappen, aber wir haben die falsche Haltung dazu. Wann immer Sie im Ausland unterwegs sind, bin ich relativ oft, heißt es, Deutschland ist super, aber warum habt ihr immer so schlechte Laune? Glaubt, ihr könnt nichts und seht den Weltuntergang bevorstehen. Und das ist eine Haltung, die sich verändern muss, weil sonst kriegen wir den Schwung nicht hin. Und das möchten wir gerne ein bisschen unterstützen.
Kann man, was die Printmedien angeht, den Weltuntergang noch verhindern oder geht das den Weg alles Irdischen, dass es irgendwann Zeitungen nicht mehr geben wird?
Auch ich glaube das nicht. Ich habe überhaupt keine Weltuntergangsstimmung. Wenn ich sehe, was uns zum Teil gelingt, dann finde ich, mit guten Ideen kann man gute Ergebnisse erzielen. Ich glaube, dass das Papier sich reduzieren wird, einfach weil damit die Kostenblöcke, die damit verbunden sind, sich reduzieren werden. Aber das finde ich auch okay. Ich glaube auf der anderen Seite, dass es immer Angebote auf Papier, Bücher, auch besondere Magazine, Zeitschriften und so geben wird. Aber ganz ehrlich, wenn man sich auch mal unter Nachhaltigkeitsaspekten anguckt, muss ich wirklich jede Woche einen riesen Stapel Papier ins Altpapier bringen, wenn es möglich ist, so digital zu lesen, dass das eben keine solchen Ressourcenverschwendungen bedeutet. Wäre für mich auch ein Argument, da entspannt mit umzugehen.
Und brauchen wir noch eine Tageszeitung bei der Vielzahl von Online-Medien, die uns im 2-Stunden-Takt das Neueste aus aller Welt liefern?
Ich glaube, wir brauchen in einer Zeit, wo alles permanent abgedatet wird, extrem dringend Einordnung und Orientierung.
In der Tageszeitung?
Auch vielleicht in der Tageszeitung, aber vor allen Dingen natürlich auch in Formaten, die das ein bisschen ruhiger bearbeiten können. Und dafür brauchen wir auch Zeit, uns mal zurückzulehnen und es wirklich dann zu verarbeiten. Das sogenannte Deep Reading, ja, was gerade aus den USA zu uns kommt, konzentriert sich mit Inhalten auseinanderzusetzen, das ist, glaube ich, notwendig.
Also zusammengefasst, Sie sind nicht über die Maßen skeptisch.
Ich bin eigentlich eher zuversichtlich.
Seit einem guten Jahr haben wir fast international gesehen sowas wie eine MeToo-Bewegung, die Bestrebung von Frauen, bestimmte Dinge nicht mehr mit sich machen zu lassen.
Bestimmte Dinge.
Bestimmte Dinge, bestimmte schlimme Dinge, übergriffige Dinge, sowas in der Art. Was waren die schlimmsten Erfahrungen dieser Art, die Sie gemacht haben in Ihrem Leben?
Also ich habe einige gemacht. Verhaltensweisen, die absolut nicht in Ordnung sind. Ungefragtes geküsst werden und all solche Geschichten, die ich jetzt nicht...
Ungefragtes geküsst werden?
Ja, unter Einsatz von körperlicher Aggression. Das habe ich selber auch erlebt.
Wie haben Sie damals reagiert, wenn ich fragen darf?
Tatsächlich unterschiedlich. Also als ich noch sehr jung war, habe ich mich einfach erschreckt, weil wenn man auch den Menschen kennt, geht man nicht davon aus, dass sowas passieren kann. Aber heute bin ich da relativ rabiat. Nicht, dass das jetzt ständig passieren würde, aber es gibt einfach respektvolles und nicht respektvolles Verhalten. Ich glaube, wenn wir mit der Unterscheidung mal anfangen würden, dann wären wir schon relativ weit.
Wie weit sind wir gekommen?
Ich glaube, dass die MeToo-Debatte wirklich was verändert hat. Dass es absolut richtig und wichtig war, diese Form von Diskussionen zu haben und auch zu führen. Wir erleben jetzt in den USA, dass es auch eine Form von Backlash gibt, also dass das etwas zurückschlägt, dass es insbesondere manche Männer gibt, die glauben, sie müssten sozusagen dagegen vorgehen. Ich finde, um den ganzen Fall Brett Kavanaugh hat man das leider sehr deutlich erlebt. Aber diese Diskussion wird weitergeführt werden. Und nochmal, es geht ja nicht darum, dass man irgendwie Flirten verbieten will oder dass Leute nicht Sex haben dürfen oder sonst was. Jeder Mensch kann machen, wozu er Lust hat, solange er das nicht gegen den Willen eines anderen oder einer anderen tut.
Ist es auch sowas wie eine Generationenfrage inzwischen, dass Männer der heutigen Zeit sich anders verhalten als beispielsweise ein Rainer Brüderle in früheren Jahren, der meinte, sich äußern zu müssen über die Körbchengröße bestimmter Journalistinnen?
Also ich glaube, dass die jüngere Generation von Männern tatsächlich da im Wesentlichen anders drauf ist. Es gibt da auch leider manchmal Ausnahmen. Auch das erlebt man gelegentlich. Aber insgesamt habe ich das Gefühl, dass da wirklich eine ganz andere Haltung entsteht. Das ist gut, weil das unsere Gesellschaft verändert.
Wir leben generell in Zeiten der Veränderung. Was denken Sie, in welcher Gesellschaft, mit welchen Problemen wir da leben werden?
Ein Problem wird sein, dass wir Arbeit neu definieren müssen und auch schauen müssen, wie das gelingen kann, den Effizienzgewinn durch Robotik und durch Computertechnologie so zu nutzen, dass wir nicht den Effekt haben, dass ganz viele Menschen plötzlich aus der Arbeit rausfallen und nicht mehr mitgenommen werden in der Gesellschaft. Ich glaube, das ist ein Punkt. Ansonsten glaube ich, ein bisschen länger in die Zukunft geschaut, dass wir auf dem Weg in eine nächste Evolutionsstufe sind. Das ist das Zusammenwachsen von Biologie und Silizium. Das heißt also, der Mensch und die Maschine werden Schritt für Schritt aneinander sich gewöhnen und ineinander hineinwachsen.
Das bedeutet, wir müssen alle sehr viel flexibler werden, sonst laufen wir Gefahr, in der Zukunft neben runterzufallen?
Nicht unbedingt. Wenn ich das am Beispiel Altenpflege einmal beschreibe, dann würde ich sagen, der Roboter, der hilft, alte Menschen und andere schwere Dinge zu erledigen, nicht die alten Menschen zu erledigen, sondern sie zum Beispiel aus der Badewanne zu heben und so weiter, ne, und für bestimmte Dinge zu sorgen, finde ich, ist keine gruselige Vorstellung. Wenn ich mir dann dazu vorstellen kann, dass jemand, den wir früher Pfleger oder Pflegerin genannt haben, einfach als Gesprächspartner da ist, sich Zeit nimmt und damit sehr viel schönere und menschenwürdigere Dinge tun kann als bisher.
Das war Ihr Schlusswort. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Danke für die Einladung.
Eins gehört.